Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Zu Gast ist
Alan Posner, Korrespondent für Politik und Gesellschaft der Weltgruppe. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir schauen voraus und wir schauen zurück in dieser Samstagssendung und wir nehmen zwei Frauen in den Blick, nämlich Carola Rakete und Ursula von der Leyen. Beide eben in den Nachrichten vorgekommen. Wer hat Sie mehr beeindruckt?
Ja, Frau von der Leyen, also sie muss mich noch beeindrucken, aber von ihr erwarte ich noch sehr viel mehr als von Frau Rakete.
Die Alan Kurdi ist ein Schiff der Hilfsorganisation CI. 65 Menschen von einem Schlauchboot vor Libyen hatte sie an Bord genommen und jetzt steuert sie die Mittelmeerinsel Lampedusa an. Das ist für sie der nächste sichere Hafen. Alan Posner, das erinnert ja an die Sea-Watch 3, die trotz des Widerstands der italienischen Regierung dort angelegt hatte und den Namen der Kapitänin Carola Rakete weltberühmt machte. Viel bejubelt übrigens von der deutschen Presse, von Ihnen aber nicht so.
Es gibt mehrere Aspekte des Falles. Aber um nur die negativen zu nennen. Ich finde man muss sich in die Lage der Italiener versetzen. Wie kommt es einem Italiener an, nachdem sie also jahrzehntelang alleingelassen worden sind mit den Flüchtlingsproblemen am Mittelmeer? Wir per Verfassung gesagt haben, bei uns kann keiner im Grunde genommen Asyl bekommen, denn es muss immer das Erstland, dort muss das Verfahren angelegt werden. Und dann kommt eine deutsche Kapitänin mit noch mehr Flüchtlingen, von denen die meisten wahrscheinlich auch nicht eine Berechtigung haben werden, wenn es statistisch mit richtigen Dingen zugeht, auch dort 70-30, sagt man. Also nur 30% bekommen eine Anerkennung. Kurz und gut, wenn eine Deutsche wieder ankommt mit erhobenem moralischen Zeigefinger, irgendwie stimmt an diesem ganzen Szenario alles nicht.
Oh, ich versuch's mal noch weiter zuzuspitzen. Ist denn Carola Rakete eine Heldin, für die Sie ja manche schon erklärt haben, oder für Sie doch wirklich eine schmutzige Helferin von Schlepperbanden?
Ja, das Wort schmutzig würde ich auf gar keinen Fall nennen und ich würde auch nicht ihre Motive in Zweifel ziehen. Also, aber faktisch ist sie eine Helferin, sie und nicht alleine, sondern die Organisationen, die das betreiben, eine Helferin von Schlepperbanden. Und man muss sich fragen, einfach ein Gedankenexperiment machen, warum landen die nicht gleich in Libyen an und nehmen die Leute dort an Bord? Warum warten sie, bis die Leute sozusagen die Lotterie angegangen sind? Wenn ihr durchkommt außerhalb der 3-Meilen-Zone oder 5-Meilen-Zone mit euren Schlauchbooten, habt ihr eine Chance, dass wir euch finden. Warum nicht gleich an der libyschen Küste? Und wenn wir dabei sind, warum lassen wir die Leute allein durch die Sahara gehen, wo die Frauen vergewaltigt werden, wo die mit den Männern das ganze Geld abgenommen wird, wo viele von ihnen in der Sklaverei landen und so weiter und so fort? Das heißt, wenn heute in Berlin und anderswo Leute demonstrieren für sichere Fluchtwege, da bin ich vollkommen bei Ihnen, aber da muss uns klar sein, was das bedeutet. Das bedeutet eben nicht, dass man am Endpunkt die letzte Meile sozusagen steht, sondern dann müssen wir uns fragen über den ganzen Weg. Und dann müssen wir wissen, dass das sehr viel mehr kostet, als nur ein Boot da zu schicken und die Glücklichen aufzufischen, wenn die anderen ertrinken.
Vielleicht verschließen wir ein bisschen die Augen vor diesem Vorfeld, was Sie beschrieben haben. Aber da, wo man dann doch nicht mehr dran vorbeikommt, das ist auf See und das bewegt die Leute. Und nicht alle teilen ihre Position, das ahnen Sie. Hören wir zum Beispiel mal, was Bundesaußenminister Heiko Maas sagt.
Die Seenotrettung ist keine Straftat. Sie ist ein humanitärer Akt. Und deshalb würde alles, was am Ende nicht zu einer Freilassung führt, glaube ich, doch erhebliche Irritationen hervorrufen.
Das hat er über Carola Rakete gesagt. Die ist freigelassen worden. Es gibt Gerichte in Italien. Und das ist auch festzuhalten, das Seerecht gilt, auch wenn das manche Regierungsvertreter in Rom gar nicht so wahrhaben wollen.
Ja, das Seerecht gilt. Und es ist klar, wenn Leute in Not geraten, auch selbst verschuldet, dann müssen sie gerettet werden. Aber wie wäre es, wenn wir zum Beispiel sagen, auf Helgoland würde jemand sagen, ach, wir fahren ja rüber zum Festland mit einem Gummiboot. Dann würden wir sagen, nein, das gehört verboten. Wir verbieten aber diesen Schleppern ja nichts. Wir greifen ja nicht ein in Libyen. Wir haben zwar eine Abmachung mit der dortigen Regierung, aber das wirkt nicht. Und deshalb sage ich, wenn wir nichts unternehmen gegen die Schlepperbanden und gegen diese Sklavenrouten durch Afrika, durch Nordafrika, dann sind wir faktisch mit den besten Gewissen der Welt eben Teil dieser Schlepperbanden.
Aber es gibt ja nicht nur die Moral, es gibt ja durchaus Taten, das sieht man bei einigen Städten, die haben immer angeboten in Deutschland, aber auch in Italien zum Beispiel. Ey, das ist nicht so das starke Problem, wir sind bereit, die aufzunehmen.
Ja, nun haben Städte das nicht zu entscheiden, sondern das ist immer noch eine Sache der jeweiligen Regierung. Nun habe ich gerade gehört, dass Herr Seehofer gesagt hat, er habe der italienischen Regierung bedeutet, dass Deutschland diese Leute aufnehmen werde. Das finde ich schon mal ein gutes zeigt, dass Seehofer nicht der Teufel ist, als der von manchen Leuten hingestellt wird, dass er ein schlagendes Herz hat und das Richtige tut. Aber auf Dauer ist das auch nur ein Ausweichen vor unserer Verantwortung gegenüber Libyen vor allen Dingen und gegenüber den Flüchtlingen insgesamt. Und das muss viel weiter gehen als sagen, ich habe ja jetzt gespendet für Sea-Watch oder für die Prozesskosten der Frau Rakete, ich gehöre zu den Guten. Solange wir zulassen, dass es diese Sklavenrouten gibt durch Afrika, solange wir nicht bereit sind, um es sehr deutlich zu sagen, unsere Söhne und Töchter dahin zu schicken mit der Bundeswehr, um diese sicheren Fluchtrouten zu sichern, dann brauchen wir uns wirklich nicht auf die Schulter zu klopfen.
Sagt Ellen Posner. Ursula von der Leyen soll Präsidentin der EU-Kommission werden. So haben es die Staats- und die Regierungschefs der Europäischen Union entschieden. Die Kandidatin stellte sich dem Europaparlament schon mal in Straßburg vor.
Es geht um viel. Es geht um die Zukunft unseres Europas. Wir haben einen langen und schwierigen Wahlkampf hinter uns. Aber jetzt ist ganz entscheidend, Einigkeit zu zeigen. Ganz entscheidend, unsere gemeinsame Leidenschaft für unser Europa, das so wichtig ist in dieser Welt und das hörbar und sichtbar sein muss, auch zu formen. Das ist jetzt die Aufgabe der nächsten 14 Tage.
Ursula von der Leyen, noch Verteidigungsministerin in Deutschland. Diese Personalie ist extrem viel hin und her kommentiert worden, Ellen Posner. Auf der Internetseite starkemeinungen.de, da haben Sie sich schon mal klar positioniert und schreiben, ein Lob des Hinterzimmers. Ja. Warum?
Ja, das war natürlich ein provokativer Titel, weil es hieß, das ist ja vollkommen undemokratisch, dass der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, der CSU, Manfred Weber, das nicht geworden ist. Das sei im Hinterzimmer ausgeklüngelt worden. Aber dieses Hinterzimmer, das waren die Staats- und Parteichefs, wie Sie sagten, der Europäische Rat, der laut Vertrag, es ist ja Paragraph 7, Absatz 7 des Lissabonner Vertrags, der einmal Verfassungsvertrag geheißen hat, der sagt, der Rat bestimmt den Kandidaten oder die Kandidatin in diesem Fall. Und ich finde es eine große Leistung, dass in diesem zerworfenen, zerstrittenen Europa, die Visegrad-Gruppen hier mit Ungarn als Wortführer, die Nordstaaten gegen die Südstaaten und so weiter, dass 27 Leute, England hat sich da rausgehalten, Großbritannien hat sich rausgehalten, 27 Leute sich einigen auf eine Kandidatin. Und dann kommt raus, es ist eine Frau und es ist eine Deutsche. Was können wir mehr wollen? Das ist doch großartig. Deshalb.
Ich gebe Ihnen zum Teil recht. Im EU-Vertrag steht nicht, die Parteien schlagen Spitzenkandidaten vor, aber die Parteien haben ja Spitzenkandidaten benannt. Und beim letzten Mal, da hat es ja auch geklappt, nämlich mit der Wahl von Jean-Claude Juncker. Der feixt ja inzwischen nun, er sei der erste und vermutlich auch der letzte gewählte Spitzenkandidat. Aber ist das nicht doch ein Prinzip, auch wenn es nicht im Papier steht, was Europa demokratischer macht und attraktiver macht? Denn wir sprechen ja auch sehr viel über EU- oder Europaverdruss.
Ja, ich sehe nicht, dass die Aufstellung eines Spitzenkandidaten oder einer Spitzenkandidatin Europa demokratischer macht. Wir haben es hier mit einem Machtkampf zu tun. Auf der einen Seite ist das Europäische Parlament in Brüssel und Straßburg und auf der anderen Seite ist der Rat der Regierungschefs und Staatschefs. Und die seit ungefähr der Euro-Krise gibt es einen Machtkampf, weil der Rat sich wieder in das Zentrum des Geschehens bringt und ein bisschen das Parlament beiseite schiebt. Und das Parlament reagiert seinerseits, indem es sich immer mehr Kompetenzen zuschanzt. Das ist ein spannender Machtkampf. Aber wir sind noch lange nicht da, dass das Parlament, wie sagen wir in der Französischen Revolution, gegenüber dem König sagen können, wir sind das Volk. Sondern die demokratische Legitimation der gewählten Regierungschefs ist mindestens so groß wie die demokratische Legitimation des Parlaments. Aber man könnte auch sagen, die Staats- und Regierungschefs im Rat sind eine Art Oberhaus und die Parlamentarier sind ein Unterhaus. Und da, Senat, Abgeordnetenhaus in USA. Und da gibt es ein Austarieren und einen Kampf der Interessen. Und das ist auch, würde ich sagen, gut so. Im Augenblick in der zerworfenen Situation Europas ist es, glaube ich, gut, dass diejenigen, die in der Lage sind, die Politik auch zu Hause durchzusetzen, nämlich die Staats- und Regierungschefs, auch entscheiden, wer die Verträge überwacht, wer die Gesetzesinitiativen macht. Und das ist die Kommissionspräsidentin.
Aber Witz sozusagen, die deutsche Kanzlerin hatte sich enthalten. Es gab einfach Uneinigkeit in der großen Koalition über diese Personalie. Und jetzt hören wir mal Malu Dreyer, die Drittel-SPD-Chefin zurzeit, wie sie reagiert hat auf die Personalie von der Leyen.
Die SPD möchte das Europäische Parlament stärken und damit die Demokratie in Europa stärken. Und damit zusammenhängt auch das Prinzip der Spitzenkandidaten. Das ist leider nicht erfüllt bei dem Vorschlag. Deshalb haben wir uns nicht imstande gefühlt, dem zuzustimmen. Das Europäische Parlament hat jetzt als nächstes das Wort.
Das hat es. Und was ist, wenn die Nein sagen?
Dann sollten sie wenn die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament Nein sagen und damit die eigene Kanzlerin desavouieren, dann würde ich sagen, sollten sie aus der Regierung fliegen.
Aber
dann,
es besteht ja nicht nur aus deutschen Sozialdemokraten, sondern aus einer Vielzahl von Parlamentariern mit einer Vielzahl von Interessen. Das ist eine Kunst, die zu bündeln. Was ist, wenn das gesamte Parlament keine Mehrheit für dieses Personaltableau findet?
Dann stürzen sie Europa in eine Krise, weil sie stürzen das größte Land Europas, nämlich Deutschland, in eine Verfassungskrise. Die Kanzlerin kann sich das nicht gefallen lassen. Die muss dann die Koalition auflösen, meines Erachtens. Und sie stürzen Europa in die Krise. Dann muss der Rat wieder jemanden vorschlagen. Und wenn das Parlament sich auf den Standpunkt stellt, wir stimmen überhaupt nur zu, wenn es um einen der Spitzenkandidaten handelt, dann würde ich sagen, dann ist Europa auf Monate blockiert, genau in der Situation, wo wir reagieren müssen. Der Brexit muss bis zum 31. Oktober entschieden werden. Wir sind herausgefordert durch Donald Trump, durch China, durch Russland. Ich meine, wenn die Parlamentarier das wirklich wollen, dann möchte ich wissen, was ist mit ihren Worten von einem starken Europa? Dann muss man sagen, sie schwächen Europa nachhaltig. Und das können sie nicht wollen.
Iran ist weit weg. Ich habe mal nachgeschaut. 3.500 Kilometer zwischen Berlin und Teheran. Aber heute Abend vielleicht rückt das Land ein bisschen näher. Ab 18 Uhr ist in Berlin eine Großkundgebung geplant. Motto: Solidarität mit dem Aufstand und Widerstand der Bürger im Iran. Die Auseinandersetzungen im Land werden, so wie ich das sehe, ein bisschen natürlich auch immer überlagert von der Weltpolitik. Die USA haben das Atomabkommen gekündigt. Iran hat für morgen angekündigt, wieder mit der Urananreicherung zu beginnen. Ellen Posner, Urananreicherung, Iran, das klingt nicht gut.
Nee, das bin ich auch dran. Ja. War gerade nicht an, ne? Ja. Das klingt nicht gut und das ist nicht gut. Und damit zeigt auch der Iran, das Mullah-Regime dort, dass ihr ganzes Atomprogramm nie gedacht war für zivile Nutzung, sondern immer gedacht war zur Erpressung, wie jetzt. Ja, wenn ihr nicht uns gebt, was wir wollen, nämlich unser Öl abzukaufen, uns irgendeinen Weg, um die amerikanischen Sanktionen herumzumachen. Kurzum, wenn ihr euch nicht gegen die Vereinigten Staaten von Amerika stellt, dann werden wir weitergehen in Richtung Atombombe, und 3000 Kilometer sind übrigens gar nicht so weit. Die haben schon Raketen, die diese Entfernung überwinden können. Und ich finde, man darf sich nicht erpressen lassen. Schon gar nicht von einem solchen Regime.
Zum Iran kommen wir nochmal, aber blicken wir vielleicht auch kurz in die USA. Trump hat ja dieses Abkommen schon im Wahlkampf gehasst und kritisiert. Er hat es folgerichtig gekündigt. Ist jetzt die Reaktion der Iraner auch schon einkalkuliert? Oder geht er gar nicht so weit in seinen strategischen Ausrichtungen?
Ja, ich glaube, dass Trump recht hatte, den Vertrag aufzukündigen, denn die Iraner haben ihn, wenn nicht dem Buchstaben nach, so doch dem Geist nach, tausendfach gebrochen. Aber leider ist es auch so, dass er ein Präsident ist, der nicht überlegt, der nicht weiterdenkt. Also er denkt A und dann denkt er nicht B. Interessant war zum Beispiel, dass er zum Beispiel als die Iraner Tanker angegriffen haben in der Meerenge von Hormuz, dann schickt Herr Trump Flugzeuge los, um irgendetwas dort zu bombardieren. Und im letzten Augenblick ruft er sich zurück, weil, wie er gesagt, irgendjemand ihm gesagt hat, da würden 150 Zivilisten sterben. Das weiß man vorher. Ja, dass solche Militärschläge niemals so chirurgisch sind, dass es keine unschuldigen Toten gibt. Also dann schickt man sie nicht erst los. Und ich fürchte, dass Herr Trump überhaupt keinen Plan B oder C oder D hat. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir von Europa her uns mal Gedanken machen.
Ja, aber die Rolle der EU ist ja bislang eher, sagen wir mal, traurig. Einerseits, sie konnte Trump nicht umstimmen, das ganze Abkommen zu kündigen. Andererseits kann das Mueller-Regime auch nicht besänftigt werden. Sollten sich die Europäer deshalb wirklich gleich dem Boykott der Amerikaner anschließen?
Da nun die Iraner angekündigt haben, den Vertrag, den von uns aus, den wir eingehalten haben, und ich fand es nicht richtig, aber so haben wir es ja gemacht, finde ich, dass Europa jedes Recht hat, nun zu sagen, okay, gut, jetzt schließen wir uns dem Boykott der Amerikaner an. Wir lassen uns auf diese Art und Weise nicht auseinander dividieren, denn so sehr wir möglicherweise Präsident Trump für einen einen fürchterlichen Menschen und einen noch schlechteren Präsidenten halten. Das demokratische Amerika und das demokratische Europa, wir haben ja auch unseren Anteil an kleinen Trump, so ist es nicht. Wir gehören zusammen sozusagen auf der Seite der Engel, das ist nun einmal so. Und die Demonstration heute Abend wird es zeigen. Viele Leute im Iran zählen auf uns, die seit, wie lange ist das nun, 40 Jahren unter dem Joch dieser religiösen, dieser theistischen, theologischen Diktatur stehen, ja, Frauen, die gezwungen werden, Kopftuch zu tragen, Schwule, die in Baukränen aufgehängt werden, Minderheiten, die unterdrückt werden, religiöse Minderheiten, die Baha'i, die faktisch ausgelöscht werden und. Wir gar nicht von außenpolitischen Abenteuern im Jemen, in Syrien und so weiter ganz zu schweigen.
Aber das ist schon ein spannender Punkt. Also das Atomabkommen sieht ja tatsächlich diese Atomwaffenfähigkeit vor. Was Trump zur Begründung genannt hat, war, ey, ihr unterstützt jede Form von Terrorismus in der Region, ihr wollt die Vorherrschaft im Prinzip. Kommen wir damit weiter? Stagniert das Ganze? Müssen wir machtlos zusehen?
Nein, wie gesagt, wenn wir uns, der Iran ist 40 Jahre nach der Revolution immer noch total vom Ölexport abhängig, hat nichts entwickelt an Wirtschaft im Lande, und da können wir das Mullah-Regime richtig treffen. Es gibt ungeheure Unruhen im Lande selber, und ich glaube, dass die Menschen, auch wenn sie wissen, dass sie selbst getroffen werden von den Sanktionen, das am Ende begrüßen werden.
Rechtsrockkonzerte, ganz andere Musik. Rechtsrockkonzerte dienen der Rekrutierung und der Selbstbestätigung von Neonazis, so auch in Thema. In den vergangenen Jahren kamen Tausende aus der rechten und rechtsextremen Szene in den kleinen südthüringischen Ort. 2017 zum Beispiel, da klang das so. Siegheilrufe beim Festival 2017. Für uns beobachtet Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard das Geschehen. Herr Bernhard, anders als in den Vorjahren gibt es diesmal strenge Auflagen der Behörden, die auch von den Gerichten bestätigt wurden. Wie äußert sich das?
Also die wichtigste Auflage ist sicher das Alkoholverbot. Gestern gab es nur Radler, heute gibt es überhaupt keinen Alkohol auf dem Festivalgelände. Die Anreisewege sind unbequem. Die Gegendemonstration kriegt eine Wiese direkt daneben als Parkplatz. Die Nazis haben einen langen Anmarschweg. Szenekundige Beamte aus anderen Bundesländern wachen sehr genau über das, was gespielt wird. Es dürfen keine Glasflaschen mit reingenommen werden, all diese Kleinigkeiten. Aber wichtig bei diesen Auflagen ist, anders als in der Vergangenheit, dass sie dieses Mal rechtzeitig ergingen und auch gut begründet und gerichtssicher sind. Denn in der Vergangenheit sind diese Auflagen oft vom Gericht wieder gekippt worden, und da hat sich die Hilfe des Innenministeriums durchaus ausgezahlt in diesem Jahr.
Komplettes Alkoholverbot, kann man da nicht einfach zur nächstgelegenen Tanke fahren, um das zu umgehen?
Zwei Probleme. Erstens könnten die Nazis nicht fahren, weil sie ihre Autos mehrere Kilometer weit wegparken müssen, und die nächste Tankstelle ist nur 50 Meter entfernt. Aber anders als in den Vorjahren ist diese Tankstelle heute geschlossen, da das Innenministerium diese Tankstelle als als Kommandozentrale sozusagen gemietet hat. Und das ist wirklich der größte Schlag, glaube ich, gegen diese Nazi-Veranstaltung hier, der eigentliche Coup. Denn das Alkoholtrinken ist ja durchaus üblich auf diesen Veranstaltungen. Und als das Argument der Polizei vor 2 Jahren, als wir diese grausigen Sieg-Heil-Rufe gehört haben, war ja auch, wenn dort 6.000 angetrunkene Nazis sozusagen erregt sind, können wir nicht reingehen, um das Ganze abzubrechen. Deswegen ist nun die Argumentation, sie dürfen gar nichts mehr trinken und die Überwachung findet schon früher statt.
Alben Posner, Alkohol als Treibstoff für die Nazis reduzieren, ist es so einfach?
Das ist bestimmt nicht so einfach. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Übrigens, ich war früher oft Skifahren und mit welcher Lust da ganz brave Bürger Ski heil gerufen haben. Wenn sie ein paar Intus hatten, man wusste genau, was sie meinten, nicht? Also, okay, jetzt wird diesen Jugendirren ein bisschen der Spaß verdorben. Meinetwegen kann man machen. Ich finde, dass wir ein ganz klein bisschen auch gelassener sein könnten mit diesen Leuten. Als jemand, der selber früher mit einigen wirren Losungen durch die Straßen gezogen ist.
Henry Bernhard, die Polizei hat ja angekündigt, bei verbotenen rechtsextremen Symbolen und beim Abspielen von verbotenen Liedern hart durchzugreifen. Gestern Abend ging dieses Festival ja schon los. Zeigt sich davon etwas?
Es hat sich sehr genau gezeigt, ja. Und zwar sind szenekundige Beamte aus anderen Bundesländern da, die sozusagen diese Musik auch kennen, die genau zuhören und auf indizierte Lieder achten. Und 2 von 3 Konzerten wurden aufgrund dessen vorzeitig abgebrochen, weil eine Band indizierte Lieder gespielt hat, die andere hat ein Lied der HJ gespielt. Die Polizei hat dann darauf gedrungen, dass die Konzerte abgebrochen wurden jeweils und dass die Bands auch das Gelände verlassen mussten und dieses Verbot, das Betretensverbot gilt auch für heute. Also sie greifen da wirklich durch. Und zu dem Thema verwirrte Jugendliche möchte ich sagen, das sind durchaus eine ganze Menge erwachsene Männer und Frauen hier. Also das ist keine reine Jugendveranstaltung. Das sind Neonazis von der NPD. Nicht durch alle Generationen, aber bis gut an die 60 würde ich schon sagen.
Zu der Veranstaltung sind ja auch mehrere Gegendemonstrationen geplant. Zeigen sich die Gegner schon?
Die sind da, ja, auch relativ groß. Also die haben ein Gelände bekommen direkt neben dem Festzelt der NPD. Da sind viele Stände der Parteien, Bürgerbündnisse sind da, auch aus dem Ort selbst hier. Es gibt Kaffee, Kuchen, Bratwurst, wie das in Thüringen so üblich ist. Es gibt eine Bühne, Blasmusik, Ansprachen. Und es sind auch wirklich nicht nur die üblichen Verdächtigen, sondern das Publikum sieht recht bürgerlich aus. Auch Parteien sind da, 2 Minister von der SPD, Abgeordnete aus dem Landtag. Aber das darf natürlich auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass neonazistische Bündnisse hier in der Region bei Wahlen durchaus Ergebnisse von 15-20% erreichen können. Also es gibt schon auch die Bereitschaft, Rechtsextreme hier zu wählen. Und viele Bewohner hier in Thema wollen auch am liebsten einfach auch nur ihre Ruhe haben. Das heißt, viele der Gegendemonstranten sind nicht aus dem Ort, obwohl aus dem Ort auch einige da sind, das muss man sagen.
Alben Posner, Sie haben zwischendurch den Kopf geschüttelt.
Naja, ich... Ja, genau bei der Frage, wenn rechtsradikale Bündnisse 15-20% bekommen, dann ist dort eben das Problem, finde ich, und nicht wirklich bei so einer Rockveranstaltung oder Pseudo-Rockveranstaltung, wo schlechte Musik gespielt wird und nebenan Bratwürste verkauft werden und mit einem relativ einfachen Auftritt man ein gutes Gewissen demonstrieren kann. Ich bin da sehr zwiegespalten. Ich finde, ach, lasst ihr doch in ihrem Wäldchen da ihren Mist da abfeiern und meinetwegen sich auch zu Tode betrinken. Also da habe ich so, dass man das alles so regelt und einzäunt und auch noch dafür sorgt, dass die Gegendemonstranten gleich nebenan sind. Das finde ich ein ganz klein bisschen deutsch überreguliert.
Es gab ja mal Plakate der PDS damals, glaube ich, Nazis raus aus den Köpfen. Aber genau das ist ja nicht so einfach. Da helfen nicht unbedingt Polizeimaßnahmen. Da sind wir dann doch als Gesellschaft und alle wieder gefordert, oder?
Ja, genau. Und ob man das mit solchen einhegenden Maßnahmen und Verboten von dem Lied und dem Lied und dem Lied, es hat bisher nicht geklappt und es wird auch in Zukunft nicht klappen. Das erhöht doch eigentlich doch nur den Reiz.
Danke, Ellen Posner, und danke auch nach Thüringen an Henry Bernhard. Es gibt ein Bild im Internet und ich muss gestehen, das lässt mich nicht wirklich los. Das sieht aus wie ein Wanderweg, fast idyllisch, knapp 5 Kilometer, wer es wissen will, in der Lausitz von Kleinkoschen nach Senftenberg. Allerdings ist das eine kaputte Idylle, denn eigentlich kann man wissen, das ist das derzeitige Flussbett der Schwarzen Elster. Ein Fluss, der durchaus auch mal Hochwasser getragen hat, zuletzt 2013. Ein Symbol für die Trockenheit, ein Symbol für den Klimawandel. Erlen Posner, letztes Jahr haben wir den Dürresommer erlebt. Dies Jahr wieder, wir sind mittendrin im Klimawandel.
Ja, sind wir. Auch wenn man vorsichtig sein muss, sozusagen ein paar heiße Tage zu nehmen, um sozusagen den Klimawandel auszurufen, also ein Beleg für den Klimawandel, weil jetzt haben wir zum Beispiel hier in Berlin, es ist kühl und regnerisch. Der Punkt beim Klimawandel ist, dass er langsam kommt, dass wir es mit einem eher statistischen Veränderung haben. Also, das heißt, es hat immer schon Trockenzeiten gegeben, es hat immer schon Waldbrände gegeben. Sie werden aber häufiger jetzt auftauchen. Da muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht unwissenschaftlich dazu äußert, weil die Gegner, also die Leute, die den Klimawandel leugnen, sie machen solche unbedachten Äußerungen gern zum Ziel ihres Spottes und sagen, ja, also die linksgrün versiffte öffentlichen Medien rufen gleich wegen eines Waldbrands das Ende der Welt aus und so weiter. Also
Waldbrände sind normal, kommen auch immer wieder vor, haben tatsächlich sogar für die Natur eine Funktion. Das müssen wir nicht leugnen. Aber bleiben wir mal noch mal beim Wasser. Das Umweltbundesamt zum Beispiel, das sieht schon einen Kampf um Trinkwasser. Und zwar Verbraucher auf der einen Seite, andererseits die Industrie, die Wasser braucht, und die Landwirtschaft, die braucht das nämlich auch, wenn es so trocken ist und wenn es immer heißer wird. Also das ist nicht nur irgendwie Spekulation von ein paar Leuten, die irgendwelche Phobien haben.
Richtig, und das muss man immer wieder betonen, weil wie gesagt, der neue Kulturkampf, würde ich sagen, ist ja gar nicht mehr der Migranten, nicht Migranten, weil wir grosso modo die Flüchtlingskrise, trotz allem, was wir vorhin gehört haben, in den Griff bekommen haben. Weil Frau Merkel hatte recht, als sie sagte, wir schaffen das. Ich glaube, dass immer mehr der neue Kulturkampf genau um die Frage gehen wird. Leute, die sagen, es gibt den menschengemachten Klimawandel, müssen wir darauf reagieren. Die Fridays for Future-Bewegung ist ja die Spitze eines bürgerlichen Eisbergs, wenn man so will. Und auch diejenigen, die sagen, nein, das ist faktisch Morgentauplan 2.0, um Deutschland und, zu vernichten.
Ja? Also böse gesagt, die Älteren werden sich erinnern. Es gab Pläne der USA, die aber nicht verwirklicht wurden. Die sollten Deutschland zurückwerfen auf ein Agrarland.
Ja, genau,
es ist dann anders gekommen in der Geschichte. Aber jetzt sind wir mal dabei. Wir wissen, es gibt diesen Kohleausstieg bis 2038. Wird diskutiert, für viele in der Lausitz beispielsweise viel zu früh, denn da hängen Arbeitsplätze dran. Für Deutschlands CO2-Ausstoß allerdings eigentlich viel zu spät. Und das ist so eine Parole, die Friday for Future-Bewegung proklamiert. Mit Naturgesetzen kann man nicht verhandeln. Läuft uns die Zeit davon?
Mit Naturgesetzen kann man nicht verhandeln, mit Menschen aber muss man verhandeln. Das ist ja der Punkt. Es geht nicht an, dass man sozusagen mit so Keulen kommt. Man muss dann auch sagen, warum wir nach wie vor Kohle abbauen, warum wir zum Beispiel Öl verbrennen, weil die Bundesregierung bei den Autoabgasen stark gebremst hat, weil Deutschland am meisten Autos baut, die sehr viele CO2-Emissionen haben, also größere Luxuswagen und so weiter, und wir dran verdient haben. Und da hängen wiederum Zehntausende von Arbeitsplätzen dran. Die Regierung hat diese strategische Wahl getroffen und ich glaube, dass es falsch war. Gut, nun baden wir auch davon die Folgen aus.
Und wird eine CO2-Steuer, die diskutiert wird, kommen, vielleicht schneller kommen, als einige erwarten?
Ich hoffe sehr, denn das wäre schon vor 20 Jahren angebracht gewesen.
Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit Erlen Posner, Publizist und Buchautor. Und, was viele nicht wissen, Gesang und Mundharmonika bei Jumpin' Pete and Berlin All-Stars. Ja, heute mal nicht auf dem Wutzki-Markt in Berlin, sondern es geht ins Brandenburgische.
Ja, wenn wir hier fertig sind, dann springe ich gleich ins Auto und fahre nach Buckau. Das ist im Fleming. Die haben dort die älteste Natursteinkirche Brandenburgs und dort machen wir ein Benefizkonzert für die Glasfenster, die erneuert werden. Freuen uns sehr, weil wir waren letztes Jahr schon mal dort und das ist eine super Stimmung. Ja, super.
Wie ist dieser Kontakt zustande gekommen?
Ja, über Facebook. Der Thomas Gando, der dort die Sache leitet, hat uns angesprochen. Und
der ehemalige Sektenbeauftragte?
Ja, genau der. Ja, der ist dort zugange und organisiert also sehr viel für diese Kirche und hat uns gebeten und wir haben es gern gemacht.
Vielen Dank, Ellen Posner.